Unseren Bibeltext zur Predigt heute Morgen finden wir in Jakobus Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. Es ist ein sehr bedeutender und überaus praktischer Text, den wir heute behandeln. Und ich habe der Predigt das Thema gegeben, der große Kampf. Jakobus Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Was ist der Schwerpunkt in diesem Abschnitt? Was denkst du, ist das Wichtigste in diesem Text, das, was wir heute Morgen unbedingt mitnehmen müssen? Was besonders bedeutend ist und wir daher richtig verstehen müssen hier in diesem Text? Oder anders gefragt, wenn du etwas aus diesem Text herausgreifen müsstest, wenn du etwas unterstreichen müsstest, was ist hier der Fokus in diesem Text? Was wäre es? Was ist das Thema, von dem du denkst, das ist hier wichtig? Darum geht es. Der Kampf gegen den Teufel, nicht wahr? Es gibt nicht so viele Stellen, die dies so deutlich ansprechen. Eine beeindruckende Aussage. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das ist wohl das große Thema. Oder es ist der Kampf um Reinigung und Heiligung. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Oder es ist vielleicht doch der Kampf gegen das oberflächliche Vergnügen. Fühlt euer Elend und trauert und weint, und euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Worum geht es hier? Wie ist das hier miteinander verbunden in diesem Text? Mit dem Text hier aus Jakobus 4 habe ich mich zugegeben etwas schwer getan. Und ich habe überlegt, sollte ich vielleicht aus jedem einzelnen Vers eine eigene Predigt machen. Denn es ist alles so bedeutend und man kann so viel dazu sagen. Doch dann ist mir etwas aufgefallen, was mich selbst überrascht hat und ein Stück weit schockiert hat. All das, dieser ganze Abschnitt, den wir gelesen haben, er gehört notwendig zusammen. Das Hauptthema dabei ist das, was vielleicht am unscheinbarsten ist. Das, was vielleicht keinem von uns als erstes in den Kopf gekommen ist. Der Kampf gegen den Teufel, der Kampf um Reinheit, der Kampf gegen die Sünde, es gehört alles zu einem Oberthema. Unterwerft euch nun Gott. Das ist der große Kampf, zu dem Jakobus uns aufruft. Unterwerft euch nun Gott. Und es gehört gerade zu dem Vorwurf und dem Problem, das Jakobus anspricht in seinem ganzen Brief, wenn wir alles andere für dringender und wichtiger und notwendiger und bedeutender halten als dies. Unterwerft euch nun Gott. Darum ist es so wichtig, diesen Text zusammen zu betrachten. Wenn wir nämlich diese einzelnen Elemente voneinander lösen, dann verstehen wir nicht, worum es Jakobus hier tatsächlich geht und wie wir es ausführen können. Darum ist der erste Punkt der Predigt die große Pflicht der Unterordnung. Die Leser von Jakobus haben vielleicht genauso gedacht wie wir heute Morgen. Gott unterwerfen? Ja, wir sind schon gläubig, wir sind Christen, abgehakt, aber jetzt sag uns, was wir als Christen für große Dinge tun sollen. Gib was ran, ich will eine Herausforderung. Doch Jakobus zeigt in seinem ganzen Brief auf, dass es den Gläubigen immer wieder daran fehlt, sich mit ihrem ganzen Leben dem Herrn unterzuordnen. Dass sie nicht verstehen, wie wichtig es ist, in den unterschiedlichen Aspekten ihres Lebens, das als die große Herausforderung und Aufgabe anzunehmen. Sie eifern um ihre eigene Stellung, wollen über die anderen stehen und sie belehren. Sie reden völlig unkontrolliert und achten nicht darauf, wie viel sie damit in der Gemeinde zerstören, mit ihren Worten. Sie streiten und kämpfen um ihre eigenen Nutzen und beweisen damit, wie sehr die Einstellung und Denkweise der Welt in ihren Leben eingedrungen ist. Also ruft uns dieser Bibeltext auf, unterwerft euch nun Gott. Unterwerfen ist ein militärischer Begriff, den Jakobus hier verwendet. Aber es geht nicht um Kapitulation, wie wenn eine Armee sich der Übermacht der Feinde unterwirft, sondern eigentlich geht es mehr um ein Unterstellen oder Unterordnen. Diese Unterordnung wird verlangt von einem Soldaten in einem Heer. Er muss sich so bewegen, so kämpfen, so gehorchen, der Strategie folgen, wie es der jeweilige Offizier fordert. Ob damals oder heute, Kämpfe werden nicht durch eine Horde Haudegen gefochten, so wie bei Asterix und Obelix, wo jeder aus seinem Dorf stürmt, sondern ein Heer braucht Ordnung. Und jede Ordnung braucht Unterordnung. In der Sicht dieser Welt sind Helden fast immer Einzelkämpfer, so wie Ramon in seinem Zeugnis berichtet hat. Solche, die in ihrer eigenen Kraft, nach ihrem eigenen Plan, auf ihre eigene Weise und damit herausragend mutig und stark gegen alle um sie herum kämpfen. Wenn wir an einen Helden denken, dann an jemand, der sich niemanden anderen unterordnen muss, sondern einfach sein eigenes Ding macht. Solche Rambo-Typen oder Achilles oder Herkules, einer gegen alle. Doch das ist nicht die Weise, wie wir Christen kämpfen sollen. Nein, ein großer Kampf, zu dem wir aufgerufen werden, ist gerade der Kampf gegen diesen Stolz und gegen diesen Wunsch, ich will so sein wie Herkules. Ich will der Held sein, der bewundert wird. Doch weißt du was? Du bist kein Held. Ordne dich Gott unter. Es beginnt damit, dass wir uns der Heilsordnung Gottes unterstellen. Das Evangelium, die Weise, wie ein Mensch gerettet wird, ist demütigend. Es macht uns nicht zu Helden. Nee, genau das Gegenteil. Christlicher Glaube bedeutet, dass wir uns Gott ganz anvertrauen. Wir erkennen aus dem Wort Gottes, wer Gott ist. Er ist nämlich der Held, er ist der Starke, er ist der souveräne Herrscher. Er hat die Welt geschaffen und alles auf ihr. Wir gehören mit unserem ganzen Leben ihm. Er hat die Macht und die Autorität zu herrschen und er ist vollkommen gut. Das Evangelium zeigt uns eine große Sicht von Gott, aber auch eine kleine Sicht von uns Menschen. Wir Menschen, wir sind elend und arm, Sklaven der Sünden geworden, unfähig zu irgendetwas Gutem, zu irgendetwas, was gerecht oder heilig oder verdienstwürdig vor den Augen Gottes wäre. Da ist nichts Heldenhaftes und nichts Ehrenhaftes an uns vor den Augen Gottes. Kannst du das zugeben? Kannst du das bestätigen? Wir können uns das Himmelreich und die Segnungen, alles Gutes und das ewige Leben, wir können es uns nicht verdienen, wir können es uns nicht erkämpfen, wir können es nicht in Kraft rauben, wir können noch nicht mal verhandeln. Doch wer sich Gott anvertraut, wer an Christus glaubt, der vertraut auf seine Gnade. Jesus Christus ist der große und herrliche Gott, der Mensch geworden ist. Er ist der Befreier und der Retter, der arm und gering wurde. Er ist der Held, gerecht und heilig, ohne Sünde und ohne jeden Fehler. Doch er hat sich erniedrigt bis zum Tod. Er hat sich schlagen lassen. Er hat sich verspotten lassen. Er hat sich hinrichten lassen am Kreuz von Golgatha. Er hat dort sich vor dem Zorngericht, nicht der Römer, vor dem Zorngericht Gottes verurteilen lassen, damit er durch sein Opfer Gnade geben kann Sündern wie dir und mir. Damit er an unserer Stelle das aufbringen kann, wozu du und ich niemals fähig waren. Und der einzige Weg zur Gemeinschaft mit Gott, der einzige Weg zur Freundschaft mit Gott, der einzige Weg zum ewigen Leben und alle Freude des Himmelreiches ist der, unverdiente Gnade anzunehmen. Indem wir daran glauben, dass nur Jesus für uns siegen kann. Indem wir bekennen, Jesus ist der Held, der diesen Kampf besiegt hat. Alle Religionen der Welt, ohne Ausnahme, suchen nach einem Weg, wie der Mensch Segen empfangen kann, ohne sich der völligen, unverdienten Gnade zu unterstellen. Wie Gott nur irgendwie unser Helfer werden kann, wie wir uns vor Gott etwas verdienen können, wie wir zusammenarbeiten können mit Gott. Ich tue meinen Teil, du tust deinen Teil, zusammen können wir die Schlacht besiegen. Aber die Bibel und die Lehre des Christentums, sie sagt, Rettung ist aus Gnade allein. Und wisst ihr was? Das ist demütigend. Das will niemand hören, der sich selbst für einen Held hält. Wir Menschen, wir wollen lieber hören, dass wir alles erreichen können, wenn wir uns nur anstrengen. Aber die Heilsordnung Gottes sagt, du kannst nur gerettet werden durch Gnade allein, durch Christus, der allein für dich erworben hat, was du niemals gewinnen konntest. Und allein durch Glauben bist du mit Jesus verbunden. Vertraue dich ihm an. Ja, ordne dich diesem Heil unter. Es gibt keinen alternativen Weg, der zum Ziel führt. Es gibt keinen anderen Weg zum Himmel, als der, dass wir uns demütigen vor diesem Heilsweg Gottes, den er geschaffen hat. In Römer 10, Vers 3, da schreibt Paulus über die Gottlosen, da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sie wollten nicht auf diese Weise gerecht gesprochen werden, wie Gott es bestimmt hat. Und darum ist das Erste, was es heißt, sich Gott zu unterordnen, dass wir erkennen, was sein Evangelium bedeutet, dass wir Gnade annehmen, dass da nichts ist, wofür wir uns rühmen können, sondern erkennen, er, der große Gott, er ist der Held. Und von seiner Gnade bin ich abhängig. Aber aus dieser rettenden Gnade folgt ein neues Leben unter dieser guten Herrschaft Gottes. Das bedeutet, solche, die zu Jesus gehören, die ordnen sich auch unter den Willen und den Befehl Gottes, weil sie verstehen, das, was er sagt, ist gut. Sein Wille ist mir zum Guten. Er ist heilig und gerecht. Er täuscht mich nicht. Die Bibel ist das Wort Gottes. Hier lernen wir, wer Gott ist und was er von uns fordert. Sich Gott unterordnen heißt, sein Wort ernst nehmen. Hat dieses Wort Autorität über dich? Weil hier Gott, unser Herr, zu uns spricht. Es geht nicht nur darum, glaubst du, dass dieses Wort inspiriert ist? Das ist die klare Lehre der Schrift. Glaubst du, dass dieses Wort von Gott kommt? Die klare Lehre der Schrift. Die Frage ist, hat dieses Wort Autorität über dein Leben? Ist das eine Realität in deinem Leben, dass das, was in diesem Buch steht, Gottes Wort an dich ist? Und du weißt, Gott hat mir etwas zu sagen. Im Gesetz lernen wir den Maßstab dafür, was Gott für gut und für richtig erklärt und was er für böse und falsch erachtet. Ordnen wir uns dem unter. Nicht kulturelle oder gesellschaftliche Prozesse definieren unsere Moral. Das, was vor 20 Jahren noch völlig verkehrt war, wird heute gerühmt und gelobt. Nicht politische Ziele oder irgendwelche Umfragewerte entscheiden, was Sünde ist und was heilig und rein ist, sondern Gottes Wort allein. Ordnen wir uns dem unter. Wir sind nicht die Herren über die Bibel, dass wir herausstreichen können, was uns nicht gefällt oder abmildern, was uns zu streng erscheint. Ordne dich Gott unter, würdige und folge diesem Maßstab für das, was du glaubst und wie du lebst. Gott zeigt uns, wie wir in dankbarem Gehorsam für seine Gnade vor ihm leben sollen. Wie wir Gott anbeten können, sodass er verehrt wird. Und wie wir als Gemeinde miteinander umgehen sollen. Und wie wir in dieser Welt Zeugnis geben sollen und uns verhalten sollen. Das Wort Gottes ist, was zählt. Und wenn wir sagen, wir ordnen uns Gott unter, dann ist das der Maßstab, das Wort Gottes. Nicht unsere Gefühle, nicht die Noten unserer Lieder. Ordne dich Gott unter betrifft aber noch einen sehr wichtigen Bereich, die Vorsehung Gottes. Gott hat nicht nur die ganze Welt geschaffen, sondern er erhält sie auch jeden Tag, jede Sekunde. Wir nennen es die Vorsehung, dass er alles beherrscht und kontrolliert, was auf dieser Erde geschieht. Die Christen zu denen Jakobus schreibt, die waren in lauter Versuchungen in ihrer Zeit. Zum einen durch schwere Umstände. Sie waren arm und benachteiligt. Und Jakobus muss sie ermahnen, im Glauben auszuharren und es nicht zu gebrauchen, um sündige Begierden zu locken. Auf der anderen Seite kämpften sie aber auch und bekriegten sich gegenseitig, weil Gott ihnen nicht das gab, was sie sich wünschten. Und darum schreibt Jakobus, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Sich der Vorsehung Gottes unterzuordnen, bedeutet, ich vertraue darauf, dass Gott es gut mit mir meint, selbst in schweren Zeiten. Selbst wenn es nicht so läuft, wie ich es mir wünsche. Es gibt manche Christen, die sehen jede Not und jede Bedrängnis und jeden Nachteil als Aufruf, im Glauben dagegen anzukämpfen. Dabei gibt es Zeiten, die lässt Gott zu, um uns zu demütigen, um uns zu erziehen, um uns zu reinigen. In Zeiten der Not wollen wir nicht Gottes Souveränität anzweifeln oder seine Gerechtigkeit anklagen oder seine Weisheit und seine Liebe anfechten und sagen, nee, also wenn es mir so ergeht, dann kann ich nicht an dich glauben, sondern uns einer guten Vorsehung geduldig unterordnen. Unterordnung heißt, ich glaube daran, dass Gottes Wege besser sind als meine. Alle Probleme der Christen, an die Jakobus schreibt, zeigen einen Mangel auf in der Unterordnung gegenüber Gott. Ja, selbst wir Christen, die wir Gnade erfahren haben, wir neigen viel zu oft dazu, auf unsere Kraft und auf unsere Leistung, auf unsere Weisheit und auf unsere Sicht der Dinge zu vertrauen. Und das zum Maßstab zu machen für alles. Dann sind wir wie ein Soldat, der seinen Platz in der Ordnung verlässt, weil er denkt, er hat einen besseren Plan, eine bessere Strategie. Ordne dich Gott unter. Das ist eine große und wichtige Pflicht. Und jeder, der sich selbst kennt, weiß, es ist ein Kampf. Ein Kampf gegen uns selbst, gegen unseren Stolz, gegen unsere Begierden, Helden zu sein. Ordne dich Gott unter. Sie passt nicht zu unserem Stolz. Aber wisst ihr was? Sie passt zu der Gnade, die Gott gibt. Und darum ist der Kampf der Unterordnung unter Gott eine lebenslange Aufgabe und Pflicht jedes Menschen, auch der Gläubigen. Es ist nicht etwas, was wir einfach einmal abhaken und weitergehen. Das ist das, worin wir leben sollen. Doch wie tun wir das? Wie können wir das praktisch umsetzen? Wie können wir uns tatsächlich Gott in unserem ganzen Leben unterordnen? Nun, das beantwortet Jakobus in dem Rest unseres Abschnittes, den wir behandeln, unter zweitens, der Kampf der Unterordnung. Wie ordnen wir uns praktisch Gott in unserem Leben unter? Jakobus hat hier ganz konkrete Dinge vor Augen. In diesen vier Versen finden wir 10 Imperative, also 10 direkte Aufforderungen des Apostels an die Christen. Und wir können sie zusammenfassen in 4 Anweisungen für das Leben in Unterordnung gegenüber Gott. Zum einen, widerstehe dem Teufel. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Der Teufel ist ein gefallener Engel. Er ist von Gott geschaffen, aber er wollte sich Gott nicht unterordnen, sondern er rebellierte gegen seinen Schöpfer. Im Neuen Testament bedeutet der Name Teufel Verleumder. Es kommt von einem Wort, das Durcheinanderwerfen oder Entzweien bedeutet. Genau das tut der Teufel. Schon im Garten Eden redete er Falsches über Gott, er verleumdete Gott und säte so falsche Verdächtigungen und er entzweite den Menschen von Gott. Er brachte die Ordnung durcheinander und reizte den Menschen dazu, dass er gerne die Position von Gott einnehmen wollte. Der Teufel ist ein Feind Gottes, aber wir müssen auch wissen, der Teufel ist ein besiegter Feind. Sein Gericht ist schon festgelegt. Die Hölle ist als seine Strafe zubereitet, nicht sein Herrschaftsgebiet. Doch in dieser Zeit sucht er noch, den Menschen zu schaden, die Christen zu schwächen, sie von der Gemeinschaft mit Gott und untereinander abzuhalten, sie zu entzweien, zu verleumden und anzuklagen. Er ist der Verkläger der Brüder, heißt es in der Offenbarung. Derjenige, der die Ordnung unter Gott und die Einheit in der Gemeinde durcheinander bringen will. Und Jakobus schreibt nicht, greift den Teufel an und er wird von euch fliehen. Das würde uns besser gefallen, oder? So eine Aussage, alles klar, Ärmel hoch, jetzt geht's los. Jakobus sagt, haltet stand gegen den Teufel. Der Teufel ist es, der angreift. Und was will er damit erreichen? Er will, dass die Christen auseinandergetrieben werden. Dass die Christen von Gott weggezogen werden. Petrus vergleicht den Teufel mit einem brüllenden Löwen, der sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist ein treffendes Beispiel, denn genauso wie Löwen greift auch der Teufel nicht eine Herde an, sondern wie greifen Löwen an? Sie versuchen, ein Tier von der Herde loszulösen. Löwen, sie versuchen zu entzweien, ein Tier abzusondern, das sie dann verschlingen können. Und so ist es auch der Teufel. Der Kampf gegen Satan ist kein Kampf durch Exorzismus oder ein Kampf durch kräftige Wortstreite oder auch nicht durch Fasten und Askese und all diese Dinge. Sondern der Kampf gegen Satan ist nicht ein Kampf. Der Kampf gegen Satan ist ein Kampf gegen seine Versuchungen zur Sünde. Sündige Lüste nennt Jesus Begierden des Teufels. Paulus schreibt den Christen in Ephesus, in Epheser 4, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Durch Lüge und durch sündigen Zorn wird dem Teufel Raum gegeben. Selbst in dem Leben der Christen und in der Gemeinde, an die Paulus hier schreibt. Nun, ein Christ kann niemals vom Teufel beherrscht sein oder besessen sein, aber wir können durch unsere Sünde und Nachlässigkeit dem Teufel Raum geben, sodass er uns von Gott und uns untereinander entzweit und Lügen und Zorn sich ausbreiten. Und darum sagt Jakobus, widersteht dem Teufel, haltet stand, gebt ihm keinen Raum in eurem Denken, in eurem Handeln, Wie widerstehen wir also dem Teufel? Indem wir uns Gott unterordnen. Indem wir auf seine Gnade allein hoffen. Auf sein Wort vertrauen. Indem wir Gott gehorchen und seine gute Vorsehung geduldig stille halten. Es gibt das berühmte Zitat von Martin Luther, wo er sagte, ich habe den Teufel mit Tinte vertrieben. Was haben die Leute daraus gemacht? Sie haben gedacht, er hat mit einem Tintenfass nach dem Teufel geworfen. Und was meinte Luther? Er hat das Wort Gottes übersetzt ins Deutsche. Er hat von der Gnade Gottes und der Rechtfertigung durch Glauben geschrieben, mit Tinte. Das ist es, was den Teufel vertreibt. Die Wahrheit, die uns zu Gott führt. Nicht der Wurf eines Tintenfasses. Wenn wir uns nicht hitzig provozieren lassen, uns nicht durch falsche Begierden verführen lassen, uns nicht durch stolzen Eifer zum Zorn reizen lassen, eben gerade nicht dazu bewegen lassen, auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigenen Handlungen, auf unseren eigenen Verstand zu vertrauen. So widerstehen wir dem Teufel. Die Bibel spricht von dem Fallstrick und den Listen des Teufels. Er gewinnt nicht selten genau bei denen Raum, die meinen, gegen ihn anzukämpfen. Eben nur mit ihren eigenen Mitteln. Doch während sie gegen den Teufel reden, treten sie in seine Falle, weil sie sich von Gott und von dem Vertrauen auf seine Gnadenmittel entfernen. In der Wüste versuchte der Teufel Jesus. Und es ging nicht vorwiegend um Essen oder um Spektakel auf der Tempelzinne, sondern der Teufel lockte Jesus damit, zeig doch, dass du Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Du hast doch göttliche Autorität. Beweis es doch. Und Jesus hatte alle Autorität und Macht, in seiner eigenen Würde und Kraft gegen den Teufel anzugehen. Aber was tat er? Wie widerstand Jesus dem Teufel? Er ordnete sich ganz dem Vater unter. Und er zitierte das geschriebene Wort Gottes. Dabei wäre jedes seiner Worte ebenso Wort Gottes. Aber er widerstand dem Teufel, indem er genau dieser ausgelegten Falle des Teufels widerstand. Er demütigte sich. Er, Gott, der Mensch geworden ist, er demütigte sich unter Gott, den Vater. Er demütigte sich unter das geschriebene Wort Gottes. Und so widerstand er dem Teufel. Jakobus gibt eine Verheißung. Er wird von euch fliehen. In diesem Leben flieht der Teufel nie dauerhaft. Keiner von uns kann sagen, ah ja, ich hatte meine Kämpfe schon mit dem Teufel, ich habe ihn widerstanden, er kommt nicht mehr wieder. Nein, die Bibel sagt, wir sollen wachsam sein. Aber er wird fliehen, er wird mit seinem Angriff nicht erfolgreich sein, wenn wir widerstehen. Warum? Nicht wegen deiner Stärke, nicht wegen deiner Klugheit, sondern wegen Jesu Stärke. Wenn wir uns nicht durch seine Listen und Fallen aus der Gemeinschaft mit Gott und den Gnadenmitteln weglocken lassen, dann steht Christus uns zur Seite. Und der Teufel muss vor ihm fliehen, weil er da steht, wo wir stehen. Oder andersrum, weil wir da stehen, wo Christus steht. In Römer 16 heißt es, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Wer zertritt? Gott selbst. Aber wo? Unter unseren Füßen. Es ist Gott, der siegt. Es ist Gott, der gegen den Teufel ankämpft. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wenn wir bei ihm bleiben, dann erleben wir, wie der Teufel auch in uns keinen Raum gewinnt. Wir müssen keine Angst haben vor dem Teufel. Das, was den Teufel für uns gefährlich macht, ist unsere Übermut. Ist unser Übermut, unser Stolz. Wenn wir denken, wir könnten ohne Christus in unserer eigenen Kraft gegen den Teufel bestehen. Das ist genau die Falle des Teufels. Aber da, wo wir verstehen, ich widerstehe dem Teufel, indem ich mich Gott unterordne. Ich widerstehe dem Teufel, indem ich bei Gott bleibe, indem ich seiner Wahrheit vertraue. Was dieses Wort über Gott offenbart. Oh, da werde ich standhalten und der Teufel gewinnt keinen Raum. Und außerdem, nahe dich Gott. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Wie gesagt, es ist nicht losgelöst von den anderen Dingen hier. Und hier geht es nicht plötzlich um, wie kann ein Mensch zuallererst zum Glauben kommen? Wie findet Bekehrung statt? Manche Menschen haben nur diesen einen Vers herausgezogen und wollen daraus machen, wie kann ein Mensch sich bekehren? Ja, er muss zuerst den ersten Schritt machen auf Gott zu und dann kommt Gott den Schritt auf uns. Nein, in dem Zusammenhang merken wir, es geht hier um Christen. Es geht um solche, die gegen den Teufel widerstehen sollen. Und zwar allein in der Kraft Christi. Aber hier wird genannt Christen, die sich durch ihre eigenen Begierden oder die Listen des Teufels von Gott entfernt haben. Wie Erik es so gut aus Jeremia 2 erklärt hat. Um uns Gott unterzuordnen, dürfen wir dem Teufel keinen Raum geben. Wir haben in den Versen zuvor gelernt, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wenn wir uns durch diese unsere Begierden von Gott wegziehen lassen, dann geben wir der Haltung nach, die Gott Feind ist, die sich Gott nicht unterordnen will, die Gott keine Ehre geben will, sondern nur sich selbst erheben will. Aber Gott nahen ist genau das Gegenteil. Es bedeutet, Gemeinschaft und Erfüllung in Gott zu finden. Naht euch Gott, ist ein Aufruf zum Gebet. Im Psalm 145, Vers 18, da jubelt David, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Was für eine Verheißung. Gott nahen heißt, ich vertraue nicht auf meine eigene Kraft. Ich suche nicht meine eigenen Wege, sondern ich will mit Gott wandeln. Ich vertraue auf seine Gnade. Ich vertraue, dass bei ihm die Quelle lebendigen Wassers ist. Darum bete ich zu ihm. Bitte ihn aufrichtig um Weisheit und Erkenntnis seines Willens. Herr, ich will so leben, wie du es willst. Lass mich dir nahen. Ich nahe mich Gott, indem ich meine Wünsche und Sehnsüchte auf ihn hin ausrichte. Jakobus hat zuvor die Christen ermahnt, zu sagen, ja, ihr betet zwar, aber das, worum ihr bittet, das ist sündige Lust. Ihr wollt es einfach nur vergeuden für eure eigenen Wünsche. Aber in Psalm 73, da bekennt der Schreiber Asaf, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Nicht auf die Dinge, die wir von Gott erflehen, die Gott uns geben soll, wie so mancher Enkel unwillig die Großeltern besucht, nur um das Geburtstagsgeld zu erhalten. Nein, wir sollen Gott nahen und ihn suchen und darüber nachsinnen, wer er ist und was er getan hat. Warum? Damit unser Herz mit Sehnsucht und Liebe zu ihm gefüllt wird. Dass ich merke, er ist nicht eine Wunschmaschine, die mir das gibt, was ich will, sondern dass ich verstehe, er ist es, den ich brauche. In ihm ist all die Freude, in ihm ist all das Gute, was ich brauche. Aber auch hier gibt uns das Wort Gottes eine Verheißung. Und er wird sich euch nahen. Vielleicht kennst du die Situation. Du hast dich von den Sorgen dieser Welt oder so manchen Lüsten wegziehen lassen. Und du fühlst dich so unrein, dass du dich gar nicht traust zu beten. Und du bist so beschämt, dass du so einen falschen Lebensstil gelebt hast, dass du überhaupt gar nicht über Gott nachdenken willst, sondern jedes Mal, wenn du über Gott nachdenkst, denkst du, oh, das erschreckt mich. Und du stellst dir vor, wie er dich strafen wird, wie er dich ignorieren wird, wenn du jetzt zu ihm kommst, wie er dich abschätzig anblicken wird und sagst, wie, jetzt kommst du? Jetzt kommst du wieder zurück, jetzt wo dein Leben gescheitert ist, wo alles schiefgelaufen ist, jetzt willst du zu mir kommen? Wisst ihr, was Jakobus sagt? Naht euch Gott. Ja, ihr habt euch auf falsche Weise weglocken lassen. Euer Leben ist beschämend, ja. Aber wisst ihr was? Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Wie der Vater, der dem verlorenen Sohn entgegengerannt ist. Er wird sich euch nahen. Wenn ihr zurückkehrt zu Gott, wird er sich euch zuwenden. Das ist das Wesen der Gnade. Nicht, weil wir es verdient haben. Oh, niemals. Aber er hat Freude an Barmherzigkeit. Ja, wie es in Hebräer 4 heißt, wir haben einen Hohepriester, der in allem versucht wurde und mitfühlen kann mit uns, mit all unserer Schwachheit. Und darum heißt es, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. So ordnen wir uns Gott unter. Und so widerstehen wir dem Teufel, indem wir aufrichtig die Nähe Gottes suchen. Und selbst unsere Sünden und selbst unsere Scham, sie darf uns nicht davon abbringen, zu Gott zu kommen. Er gibt uns ein Versprechen, er wird sich uns zuwenden. Er wird uns Barmherzigkeit zeigen, da, wo wir uns ihm nahen. Wo wir unser Herz neu auf ihn ausrichten. Aber Jakobus geht weiter, reinige dein Leben. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Diese Verheißung, Gott wird sich euch nahen, das ist kein Spaß. Wir nahen Gott nicht, wenn wir meinen, wir können so leben wie der Teufel, alle sündigen Handlungen nachgehen und unser Herz ganz auf die Welt ausrichten. Und sobald wir beten oder die Bibel lesen, steht Gott uns freundlich zu Diensten. Jesus sagt, ihr habt den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht. Nein, Gott nahen heißt Buße tun. Gott naht einem jeden, der seine Sünden bekennt und sich demütig ihm zuwendet. Aber wie es in Vers 6 heißt, er widersteht den Hochmütigen. Wer in bewusster Sünde lebt und damit kein Problem hat, der wird Gott nicht nahen. Jakobus gebraucht hier Bilder von den Priestern im Alten Testament, die sich reinigen mussten, damit sie in den Tempel treten durften. Am Leib und auch kultisch mussten sie rein sein, sie mussten abgesondert sein von irgendetwas, was als unrein galt. Und Jakobus, er legt es hier geistlich aus. Hör auf damit, unzüchtigen Handlungen nachzugehen. Hör auf damit, dich zu betrinken oder zu stehlen und dann zu meinen, ich beichte das mal eben schnell vor Gott und dann geht's weiter. Es gibt nicht viele Stellen, wo Christen so genannt werden, Sünder und Wankelmütige. Normalerweise nennt Jakobus sie liebe Brüder. Normalerweise nennt die Bibel die Christen Heilige. Aber da, wo Christen in Sünde leben, als würden sie Gott nicht kennen, dann nennt Jakobus sie Sünder. Aber Jakobus warnt davor, missbrauche das Wort Gottes und seine Verheißungen nicht leichtfertig. Wankelmütige nennt Jakobus Doppelseele, wörtlich genommen. Ein Teil der Welt ein Teil in ihrem Herzen will nahe bei der Welt sein und dann will man doch aber irgendwie auch noch Gott nahen und Jakobus sagt, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Reinige dein Herz von den gottlosen Zielen und den falschen Plänen, von deinen egoistischen Freuden und deinen schmutzigen Lüsten. Ja, Gott verheißt dir, wenn du dich ihm nahst, wird er dir nahen. Aber du kannst ihm nicht stolz nahen. Du kannst ihm nicht überheblich nahen. Du kannst ihm nicht nahen mit einer geringen Sicht über Sünde und einer geringen Sicht über Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. David weiß im Psalm 5, bei dir darf ein Böser nicht weilen, Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Tue Buße, kehre ab von deiner Sünde, jage der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und wie geht das? Ordne dich unter das Wort Gottes. Was hier als Sünde erklärt wird, lass ab davon. Aber das gilt heute nicht mehr. Oh doch, es gilt heute. Aber ich kenne welche, die legen es anders aus. Hier ist dein Maßstab. Lass ab davon, was die Bibel für Sünde erklärt. Aber das, was Gott für rein und gut erklärt, mach Gebrauch davon. Fülle deine Hände und fülle dein Herz mit dem, was Gott wohlgefällt, damit du ihm nahst, damit du erfährst seine gnädige Gegenwart. Und dann trauere über deine Sünde. Wie kann ich denn nicht nur meine Taten ändern, sondern mein Herz reinigen? Wie kann ich denn nicht nur Gott nahen, indem ich zum Gottesdienst komme oder indem ich die Bibel lese, sondern wie kann es passieren, dass mein Herz wirklich nahe ist, dass mein Herz wirklich auf Gott ausgerichtet ist, sich nach ihm sehnt? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Herz Freude hat am Herrn? Und das, was Jakobus hier mit den kräftigsten Worten beschreibt, ist: Trauere über deine Sünde. Erkenne deine Sünde und du wirst die Gnade und die Liebe Gottes erkennen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Das ist doch ein schöner Spruch für eine Postkarte, oder? Echte Heiligung und Buße und echte Nähe Gottes geht einher mit wahrer Sündenerkenntnis. Was Jakobus hier beschreibt, ist nicht der Friedensschluss zweier streitender Geschwister, die die Mutter zwingt, sich die Hand zu geben. Entschuldigung, ja, Entschuldigung, können wir jetzt weitermachen? Hast du schon mal über deine Sünde geweint? Und ich meine wirklich Tränen vergossen. Nicht wegen den Konsequenzen der Sünde, wie bei Esau, sondern weil dir bewusst wurde, wie böse und gottverachtend und unrein und zerstörerisch und teuflisch die Sünde ist, die du begehst. Bist du jemals so erzittert und erschüttert worden, dass du erkannt hast, wie kann das in meinem Leben sein? Oder war Sünde einfach immer nur das für dich, was halt Jesus vergeben hat und eigentlich kein Problem ist? Dein Herz wird nie erfüllt sein mit wahrer Liebe zu Gott und Erkenntnis seiner Gnade, wenn du nicht verstehst, wie böse und schrecklich und elend deine Sünde ist. Paulus ruft aus: Ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus diesem Leib des Todes? In Jeremia 2 haben wir gelesen, der Himmel soll erzittern über die Sünde der Menschen. Wie viel mehr sollten wir erzittern und erschrecken über das, was Sünde bedeutet? Es ist nicht einfach nur irgendwie eine Verfehlung, irgendein Paragraphen, den wir überschritten haben. Es ist eine Lästerung Gottes. Es ist das, was dich und die Menschen um dich herum zerstört. Es ist das Grausamste und Schrecklichste. Das Einzige, was Gott hasst, ist Sünde. Und wir nehmen sie viel zu leicht. Und es war so treffend, wie Ramon schlucken musste, wenn er nur darüber nachgedacht hat, wie er seine Mutter behandelt hat. Warum? Weil er erkannt hat, was für Konsequenzen die Sünde bringt, was für ein Wesen die Sünde ist, was für Monster es aus uns macht. Nun, wurdest du jemals überführt von deiner Schuld? Dass du bitterlich weinen musstest wie Petrus, nachdem er dem Herrn verleugnet hat? Nun, Sünde ist genau das. Wir verleugnen unseren Herrn. Und wer den Herrn kennt, der weiß, was es heißt, bitterlich zu weinen. Jakobus, es geht nicht darum, dass Christen nicht lachen dürfen. Es gibt auch manche solche, die meinen, ein Christ muss immer mit versteinerter Miene und ernstem Gesicht umhergehen. Alles andere ist Weltlichkeit. Bloß keinen Witz erzählen. Bloß nicht schmunzeln. Das gebührt sich nicht. Und darum geht es nicht. Nein, aber die Freude der Christen ist eine andere als die Freude der Gottlosen. Die Christen freuen sich an der Vergebung ihrer Sünden und an Gottes gnädiger Nähe und können sich über alles herzlich freuen, weil sie es aus der Hand Gottes empfangen, der ihnen all ihre Bosheit vergeben hat. Das meint Paulus, wenn er sagt, freuet euch alle Zeit und wieder sage ich euch, freuet euch. Aber die Gottlosen, sie freuen sich an ihrer Sünde. Sie freuen sich über ihre Sünde. Sie lachen und freuen sich über das, worüber sie betrübt und erschrocken sein sollten. Darüber, wo der Himmel erzittert, darüber lachen sie. Und wenn die gleiche oberflächliche, unreine, sündige Freude das Leben der Christen füllt, wie das der Gottlosen, oh, dann brauchen wir diese Zurechtweisung umso mehr. Fühlt euer Elend. Weint. Es gibt Zeiten, da gibt es keinen anderen angemessenen Ausdruck, als zu weinen und erschrocken zu sein. Stell dir vor, du bist auf einer Trauerfeier und alle weinen über den Verlust. Jemand in der Mitte des Lebens ist umgekommen durch einen tragischen Unfall. Und da ist eine Person in knallfarbenen Outfit und freut sich ihres Lebens und lacht und macht Scherze und Witze und versucht, die anderen irgendwie ein bisschen humorvoll anzustacheln, dass sie nicht alle so eine traurige Miene machen müssen. Und wir alle würden sagen, das ist völlig unpassend, das geht überhaupt nicht, es ist völlig respektlos. Nun, das ist das, was Jakobus hier sagt. Fühlt euer Elend, weint, wenn ihr erkennt, was Sünde ist. Reinige dein Herz, indem du über deine Sünde trauerst. Gott sagt in Joel 2, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. So sollen wir trauern über unsere Sünde und in dieser Weise bußfertig Gott nahen, sodass wir seine Verheißung erfahren dürfen, dass er uns naht. Und zum Abschluss noch eine Verheißung. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das ist wie eine Wiederholung der Unterordnung. Sich Gott zu unterstellen heißt, sich vor ihm zu demütigen. Nicht meinen eigenen Weg, nicht meine eigene Strategie, nicht mein Oberbefehl, nicht meine Heldenmission, sondern dir, mein Gott, folge ich. Und was du sagst, will ich tun. Jakobus, er schreibt hier, Herr, das ist Jesus. Er nannte seinen Halbbruder schon in Kapitel 2 den Herrn der Herrlichkeit. Vor Jesus, der sich selbst gedemütigt hat, sollen wir uns in Liebe demütigen. Seine Gnade empfangen, auf ihn allein vertrauen. Und dann verspricht Gott, wer sich so dem Herrn unterordnet, den wird er selbst zur rechten Zeit erhöhen. Wer sich selbst vor Gott niedrig macht und nicht nach weltlicher Weise sich selbst erhöht, den wird Gott ehren und würdigen und mit herrlicher Freude krönen. Nicht den, der hinausgegangen ist, um seine eigene Heldenmission zu machen, entgegen dem Wort Gottes, der hier in dieser Welt groß sein wollte, hoch sein wollte, anerkannt sein wollte. Es kommt die Zeit, da wird Gott diejenigen öffentlich würdigen, diejenigen erhöhen, die dadurch, die so gelebt haben, dass sie sich dem Herrn untergeordnet haben, sich vor dem Herrn gedemütigt haben. Das ist groß vor den Augen des Herrn. Die wird er erhöhen. Denen wird er unaussprechliche Freude geben. So, unterwerft euch nun Gott.